Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Freue mich, dass ich wieder hier bin, dass ich euch sehe.
Ich bete noch kurz für die Predigt. Jesus, ja, leite jetzt meine Gedanken, meine Worte, leite unsere Ohren, dass wir hören auf dich und sprich du zu uns. Amen. Es geht heute ein bisschen über Dietrich Bonhoeffer. Ihr werdet eine ganze Menge über ihn hören. Ich habe mich kürzlich wieder ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Ich habe meine Abschlussarbeit in Theologie, meine Masterarbeit über Bonhoeffer geschrieben. Insofern ist das so ein bisschen, also er ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich glaube, ihr kennt alle Dietrich Bonhoeffer. Viele kennen ihn aus seinen Liedern, seinen Gedichten, seinen sehr ermutigenden Worten und Briefen. Dietrich Bonhoeffer ist 1906 geboren, der sechste von 8 Kindern. Er ist in der Familie einer intellektuellen Oberschicht reingeboren, wohlhabend und gebildet. Alles in der Familie waren Wissenschaftler und Professoren. Sein Vater war Humanist, seine Mutter war Christin. Und sie hat auch die Kinder im christlichen Glauben erzogen. Und 1924 hat Bonhoeffer sein Theologiestudium aufgenommen. Er war so ein bisschen die Ausnahme in der Familie. Er wollte Theologie und Pfarrer werden. Die meisten die anderen sind eher so in die Naturwissenschaften gegangen. 1933 kam Hitler an die Macht und Bonhoeffer half bei der Gründung des sogenannten Pfarrernotbundes, aus dem dann die Bekennende Kirche entstanden ist. Bekennende Kirche, das ist ein Zusammenschluss gewesen von Pfarrern und Kirchenleitern aus den 3 großen protestantischen Kirchen, der lutherischen Kirche, der reformierten Kirche und der unierten Kirche. Und die haben sich gegen eine staatliche Übernahme der Kirche gewehrt. Das war nämlich Hitlers Plan, mit den sogenannten deutschen Christen die Kirche in den Staat mit einzuverleiben. Im Mai 34 war eine Synode dann in Barmen. Und dort ist die Barmer Theologische Erklärung entstanden, die sich gegen diese Forderungen und auch gegen diese theologische Indoktrinierung von Hitler in die Kirche hinein gewehrt hat. Ab 1935 hat er eines der 5 illegalen Predigerseminare der Bekennenden Kirche geleitet. Also er hat praktisch Pfarrer ausgebildet, Prediger ausgebildet, also das Vikariat geleitet, aber das war nicht offiziell so, also nicht anerkannt, aber schon von der Kirche unterstützt. 1939 reiste er in die USA. Er hatte die Möglichkeit zu emigrieren und in New York eine theologische Karriere einzuschlagen als Professor. Aber er kehrte nach wenigen Wochen nach Deutschland zurück, weil er wirklich den Eindruck und den Ruf von Gott hatte, dass Gott wollte, dass er nach Deutschland zurückgeht und sich hier engagiert. Und zurück in Deutschland beteiligte er sich aktiv am politischen Widerstand, übermittelte Informationen an ausländische Freunde, half Juden bei der Flucht. 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet und im April 1945 in das KZ Buchenwald gebracht. Und am 9. April 1945 wurde er hingerichtet, ganz wenige Tage vor Kriegsende. Und überliefert sind seine letzten Worte, dass er es sagte: Das ist für mich das Ende, aber es ist auch ein Anfang. Und man muss sagen, die Kirche im Dritten Reich hat abgewartet. Es wurde dann die Bekennende Kirche gegründet, aber die hat sehr schnell an Einfluss verloren wegen internen Machtkämpfen innerhalb der Bekennenden Kirche. Und sie schwankte hin und her zwischen Abgrenzung und Annäherung an die nationalsozialistische Politik. Und man muss schon sagen, sie enthielt sich jeder politischen Mitverantwortung, auch angesichts des Unrechts. Und sie wurde so Komplize der Kriegs- und Judenpolitik. Und das ist übrigens nicht nur so der offiziellen Kirche, das betrifft auch alle Freikirchen. Die Freikirchen haben wenig gegen Hitler unternommen. Und wenn man schaut, was veröffentlicht worden ist, alle, von Baptisten bis FEG bis egal was, Evangelische Allianz, wurde Hitler begrüßt und seine Politik begrüßt. Und es wurden Pro-Artikel geschrieben. Also von Seiten der Christen hat Hitler nicht viel Widerstand wirklich erfahren. Aber Bonhoeffer war jetzt einer von ihnen. Und mich hat interessiert, worin unterschied sich Bonhoeffer von den anderen Pfarrer und Theologen, Gemeindeleitern, Christen? Warum konnte er die Wahrheit besser erkennen? Und warum hatte er mehr Mut? Und sein Zeugnis hat bis heute Kraft, während die anderen Männer vergessen sind. Was mich an Bonhoeffer wirklich fasziniert, ist seine Gradlinigkeit und sein Mut, wie er seinen Glauben gelebt hat. Er hat sofort klar gesehen, wohin das führt, hat Stellung bezogen und nach seinen Überzeugungen behandelt. Und noch was anderes können wir an Bonhoeffer beobachten. Seine Demut, seine Sanftmut. Und wo andere resignieren, bleibt er zuversichtlich. Wo andere verzweifeln, hat er Hoffnung. Und wo andere sich in Selbstmitleid ergeben, schaut er auf Jesus. Und ich finde es aktueller denn je, was können wir tun, damit wir den Herausforderungen unseres Lebens, unseres Alltags gewachsen sind. Wie können wir unterscheiden, was richtig und falsch ist, was Wahrheit ist, was Ungerechtigkeiten ist? Wie können wir wirklich in Vollmacht in dem Leben von Jesus führen? Und in dieser Vollmacht von Jesus leben heißt auch, in dieser Freude trotz schwierigen Zeiten zu leben und inneren Frieden zu haben, trotz ungelöster Probleme und Herausforderungen. Payne Best war ein englischer Offizier, der zusammen mit Bonhoeffer im KZ gefangen war. Er schreibt über Bonhoeffer, Bonhoeffer war fröhlich und aufgelegt, jeden Scherz zu erwidern. Sie haben sich im Gefängnis getroffen und kurz vor seinem Tod, schreibt er darüber. Er war fröhlich und aufgelegt, jeden Scherz zu erwidern. Bonhoeffer war ganz Bescheidenheit und Freundlichkeit. Er schien immer eine Atmosphäre von Vergnügtheit um sich zu verbreiten, von Freude an den kleinsten Ereignissen des Lebens und von Dankbarkeit für die bloße Tatsache, dass er lebte. Er war einer der ganz wenigen Männer, die ich je getroffen habe, denen ihr Gott immer nah und wirklich war. Er war ein der ganz wenigen Männer, die ich je getroffen habe, denen ihr Gott immer nah und wirklich war. Bonhoeffer war ein wirklich freier Mann. Die äußeren Umstände waren hart, er litt auch, also er hat seinen Schmerz nicht verleugnet oder so getan, als wäre es nicht da. Aber sie haben niemals sein Denken und sein Handeln bestimmt. Und sind wir nicht ganz oft die Gefangene unserer Umstände? Auf was reagiere ich und wie reagiere ich darauf? Was bestimmt mich, meine Haltung? Die Probleme, die Ereignisse des Alltags? Oder bestimmt mich Gottes Gegenwart, der die Lösung dieser Probleme hat? Und ist es nicht so, dass wir manchmal so von den Sorgen und Lasten des Alltags gefangen genommen sind, dass wir Jesus in unserem Leben gar nicht mehr wahrnehmen, erleben können. Ich spreche von dieser inneren Haltung eines Gotteskindes. Reagieren wir oder regieren wir? Reagieren wir oder regieren wir? Bist du Herr oder Knecht deines Denkens und deiner Emotionen? Wie gestaltest du dein Denken und Handeln? Und wo wirst du getrieben und manipuliert? Und das führt zur Frage, was ist deine geistliche Nahrung? Er war einer der ganz wenigen Männer, die ich je getroffen habe, denen Gott immer nah und wirklich war. Bonhoeffer räumte seiner Beziehung zu Gott, zu Jesus, in seinem Alltag höchste Priorität ein. Es verging kein Tag bei ihm ohne Gebet und Bibellesen, ohne Gemeinschaft, ohne Anbetung, ohne Stille. Er übte ein Leben ein, das beständig auf Gefangen nach oben eingestellt war. Und er wusste, dass er ohne dieses Hören auf Gott, dieses Lesen von Gottes Wort, ein geistliches Überleben für ihn nicht möglich war. Bibellesen und Gebet, das ist keine Formsache, das ist keine Gesetzlichkeit, sondern es geht darum, sich täglich, täglich der Liebe Gottes zu mir zu versichern. Sich täglich seiner Gnade und seiner Herrschaft bewusst zu werden. Das anzunehmen, das zu kauen, das sich eigen zu machen. Es geht um die Verwandlung unseres inneren Menschen. Es geht darum, im Geist stark zu werden, im Glauben zu wachsen und in der Liebe zu bleiben. Genau das ist es ja auch, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat und was Paulus in seinen Briefen immer wieder erinnert. Bleibt in der Gemeinschaft, bleibt im Gebet und bleibt im Wort. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Habe ich schon einmal. Das war das Zitat. Okay. Aus 2. Korinther 3. Da steht es noch falsch. 2. Korinther 3, Vers 18. Da schreibt Paulus an die Korinther: Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Mit unverhülltem Angesicht anschauen, diese Metapher von diesem verhüllten Gesicht, da spricht Paulus, oder erinnert die Menschen an Mose in der Stiftshütte. Da gibt es diese Geschichte, da sind die Israeliten in der Wüste, sie haben eine Stiftshütte gebaut, das ist ein Zelt, das als Tempel, als Vorläufer des Tempels zählt. Und in der Stiftshütte gibt es diesen Raum, dieses Heiligtum mit der Gegenwart Gottes. Und wenn Mose da reingegangen ist, und wieder rausgekommen ist, hat sein Gesicht gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Die Israeliten haben ja auch Gottes Herrlichkeit gesehen als Wolkensäule, als Feuersäule. Und Mose kam Gott so nah, dass er selber strahlte von dieser Herrlichkeit Gottes. Schechina, Gottes Lichtglanz, war so stark, Mose so dicht an Gott ran, dass er selbst anfing zu leuchten von dieser Herrlichkeit Gottes. Das war für die Menschen sehr beängstigend. Und deshalb bedeckte Mose sein Angesicht mit einem Tuch. Aber nicht nur, um die Leute nicht zu erschrecken, sondern es ließ ja auch mit der Zeit nach. Und das war ja auch, die sollten jetzt nicht sehen, dass er nicht mehr leuchtet und so. Also das sind so verschiedene Sachen. Also er bedeckte sein Angesicht. Paulus macht hier eine Variation. Es sind nicht die Nachfolger von Jesus, die hier eine Decke aufhaben, um die Herrlichkeit zu verdecken, sondern diese Decke liegt auf den Menschen, die Jesus nicht anerkennen. Paulus spricht hier zunächst mal von seinem Volk. Sie haben das Wort, aber sie erkennen nicht, wer Jesus ist. Und Paulus sagt, es ist wie diese Decke, die Mose damals auf sein Angesicht hatte, das liegt so auf diesem Volk. Sie erkennen Jesus nicht. Sie lesen in den Schriften, sie haben das Wort, aber sie erkennen es nicht. Und Paulus sagt, wir können auch die Bibel, wir können das Wort nur im Glauben verstehen, nur im Glauben annehmen, nur durch den Heiligen Geist. Und der Text spricht davon, dass wir im Anschauen der Herrlichkeit Gottes selber verwandelt werden. Man kann es auch übersetzen, wir selber nehmen diese Herrlichkeit an und strahlen selber wie ein Spiegel diese Herrlichkeit ab, so wie Mose eben auch. Dieses Wort Gottes entfaltet Wirkung und Macht in uns. Die Bibel ist mehr als ein Geschichtsbuch. Sie ist Gottes Wort zu uns. Und wir werden durch das Lesen, durch das Aufnehmen der Worte, durch den Glauben dieser Worte verwandelt, der Heilige Geist verwandelt uns. Wir begegnen Jesus in diesem Wort Gottes. Und der Heilige Geist macht das Wort in uns lebendig. Es findet eine Verwandlung statt und sie ist ein Prozess, immer wieder neu, immer wieder mehr, immer wieder auf die nächste Stufe, immer wieder erkennen wir neue Dinge in der Bibel, immer wieder wird uns was anderes klar. Du liest diesen Vers zum 100. Mal und plötzlich bedeutet er wieder was Neues für dich. Du erkennst wieder was Neues, weil Gottes Wort lebendig ist. Und so schauen wir die Herrlichkeit des Herrn an, indem wir uns der Bibel aussetzen. Und ich sage jetzt mal wirklich aussetzen, denn es ist mehr als nur lesen. Wir meditieren über das Wort, wir beten über dem Wort. Wir denken darüber nach, wir lernen es vielleicht auswendig. Und ich finde, eine der größten Kraft entfaltet das Wort, wenn wir es laut betend aussprechen. Das verändert wirklich unser Denken. Als Bonhoeffer das Predigerseminar leitete, war es für ihn wichtiger, als theologische Lehre, den zukünftigen Pfarrern beizubringen, wie man in der Bibel liest. So, dass sie nicht nur eine Informationsquelle war, sondern eine Kraftquelle. Die Bibel ist nicht nur Informationsquelle, sie ist Kraftquelle. Und er übte mit ihnen Zeiten im Tagesablauf ein, um in der Bibel zu lesen und zu beten. Und er wusste, dass in Zeiten der Anfechtung es überlebensnotwendig ist, in dieser engen Beziehung zu Gott zu leben, die über die Bibel hergestellt wird. Gott redet zu uns in der Bibel, er tröstet uns in der Bibel, er gibt uns Weisheit in der Bibel. Und so schreibt er in einem Brief, dass aber sowohl theologische Arbeit wie auch wirklich seelsorgerliche Gemeinschaft nur dann erwachsen kann, muss man gucken, ja, das ist das Richtige, in einem Leben, das durch morgendliche und abendliche Sammlung um das Wort, durch feste Gebetszeiten bestimmt ist, ist gewiss. Wir lesen in der Meditation den uns gegebenen Text auf die Verheißung hin, dass er uns ganz persönlich für den heutigen Tag und für unser Christenstand etwas zu sagen hat. Das ist nicht nur Gottes Wort für die Gemeinde, sondern auch Gottes Wort für mich persönlich ist. Wir setzen uns dem einzelnen Satz und Wort so lange aus, bis wir persönlich von ihm betroffen sind. Und damit tun wir nichts anderes, als was der schlichte, ungelehrteste Christ täglich tut. Wir lesen Gottes Wort als das Wort für uns. Bin mir immer nicht so sicher. Ah, genau. Genau das ist dieser Aspekt von Anschauen der Herrlichkeit Gottes. Anschauen der Herrlichkeit des Herrn in dem Wort, wie in einem Spiegel. So wird die Bibel zu uns wie ein Spiegel und spiegelt Gottes Herrlichkeit. Und dann schreibt Bonhoeffer, ja, seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über den Tag, und jeden Tag nehme ich mir einen Text, den ich für die ganze Woche habe, vor und versuche mich ganz in ihm zu versenken, um ihn wirklich zu hören. Ich weiß, dass ich ohne das nicht mehr richtig leben könnte, auch erst recht nicht richtig glauben. Und deshalb sagt Payne Best von ihm, er war einer der ganz wenigen Männer, die ich je getroffen habe, denen ihr Gott immer nahe und immer wirklich war. Unsere Beziehung zu Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Nichts in deinem Leben hat größere Priorität, als in einer engen, beständigen Liebesbeziehung mit Jesus zu leben. Denkt an die Geschichte von Maria und Martha. Da kommt Jesus in das Haus von diesen beiden Schwestern und lehrt. Und Maria setzt sich an die Füße von Jesus und hört zu. Und Martha geht in die Küche und kocht für die ganze Mannschaft. Das ganze Haus war voll. Und natürlich war sie damit alleine überfordert und hat sich bei Jesus beschwert und hat gesagt, Maria, soll mir mal helfen. Und Jesus sagt, hey, Moment, Maria hat das Bessere erwählt. Maria hat das Bessere bewählt. Und hier geht es nicht um Mitarbeit in der Gemeinde. Hier geht es darum, wie viel Zeit nimmst du für Jesus? Was tust du, um deine Beziehung zu Jesus zu stärken. Was tust du, wenn Jesus in dein Haus kommt? Was tust du, wenn Jesus hier in diese Gemeinde kommt? Du kannst dich voll in frommen Aktivitäten stürzen und überhaupt nicht in Kontakt mit Jesus sein. Und da ist eine Gefahr drin. Je mehr du für Gemeinde arbeitest, desto größer ist die Gefahr, dass du diese Aktivitäten und das Tun mehr Platz in deinem Leben einnehmen und einräumst, als dein Sein, einfach dein Sein bei Jesus. Bonhoeffer schreibt dazu, ich stürzte mich in die Arbeit in einer sehr unchristlichen Weise. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt haben, machte mir das Leben schwer. Dann kam etwas anderes, etwas, das mein Leben bis heute verändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Das sagt jemand, der Theologie studiert hat. Ich hatte schon oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gelesen, gesehen, darüber geredet und gepredigt und war noch kein Christ geworden. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für meine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das war eine große Befreiung. Der Platz an den Füßen von Jesus ist der beste, der wichtigste und der richtigste Platz auf dieser Erde in deinem Leben. Und die Zeit, die du dort verbringst, ist die beste und die wichtigste und die richtigste Zeit, die du dort verbringst. Alles andere ist zweitrangig. Und natürlich ist Mitarbeit und Engagement in der Gemeinde wichtig und richtig und notwendig und Gottes Wille. Aber hier in der Geschichte geht es nicht um Mitarbeit in der Gemeinde. Hier in dieser Geschichte geht es um deine Beziehung zu Jesus. Hier in dieser Geschichte geht es um dein Herz und wo dein Herz ist. Wem vertraust du? Glaubst du, dass Jesus in Kontrolle ist, auch in der Gemeinde, auch in schwierigen Situationen? Oder nimmst du das Zepter in die Hand in deinem Leben und versuchst alles zu regeln? Wer ist in Kontrolle? Glaubst du, dass Jesus das Haupt deines Lebens und dieser Gemeinde ist? Wenn wir in unserem Glaubensleben, in unserem geistlichen Leben uns mehr um die Aufgaben drehen, als um die Liebe Gottes, dann fangen wir an, uns zu sorgen. So wie Martha. Dann kommen die Sorgen. Wie soll ich das schaffen? Woher soll das Essen kommen? Woher soll das Geld kommen? Wie soll das funktionieren? Wie wird es weitergehen? Aber Jesus weiß doch um alles. Und er kümmert sich um alles. Das ist sein Versprechen. Und deshalb sagt er immer wieder, kommt zu mir, alle ihr, die mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und von Bonhoeffer stammt noch dieser Satz, wir wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Nachfolge ist Freude. Wenn wir dort an den Füßen von Jesus sind, können wir viel stemmen. Wir müssen aber gar nicht viel stemmen vielleicht. Aber ohne diesen Platz, ohne dieses Hören, ohne dieses in dieser Liebe sein, ohne diese Gemeinschaft mit Jesus, wird es zur Last. Dann fangen wir selber an, diese Last zu tragen. Und ich bin ja selber so ein Typ, der gerne plant und Pläne macht und umsetzt und gerade auch in der Gemeinde übrigens und neue Kreise ins Leben ruft und sich Veranstaltungen ausdenkt und organisiert. Und das ist natürlich alles gut und wichtig und richtig. Aber das Erste und Wichtigste ist, dass mein Herz bei Jesus ist. Ist meine Anbetung, die erste Liebe. Das muss Priorität haben. Und Aktivitäten können uns ganz schnell zu Dingen werden, die uns Anerkennung und Wertschätzung natürlich von anderen bringen, die zu einer Identität werden. Aber meine Identität ist, ich sitze zu Jesu Füßen. Mein Herz hat dort seinen Platz, bekommt dort seine Wertschätzung und bekommt dort seine Aufmerksamkeit. Jesus macht meinen Wert aus, nicht mein Dienst, nicht das, was ich tue, nicht die Anerkennung, nicht mein Erfolg. Und deshalb lasst uns immer wieder zurückgehen in diese Liebe. Lasst uns immer wieder versenken in dieses Wort, dass diese Liebe so ausdrückt, wo Gott uns seine Liebe zeigt. Wo du Wertschätzung erfährst, wo du Rettung erfährst. Und ich möchte dich ermutigen, und gerade auch vielleicht als Gemeinde in dieser Zeit des Übergangs, investiert in die Beziehung zu Jesus. Wir haben mit der Bibel einen Schatz, es ist das lebendige Wort Gottes. Und lasst uns über alle Aufgaben nicht vergessen, diesen Schatz immer wieder zu heben und in unserem Leben Wirkung zu entfalten. Lasst uns immer wieder neu fokussieren auf Jesus, auf sein Wort, auf ihn schauen. Gerade dann, wenn es schwer wird und egal, was kommt. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nachfolge ist Freude. Und so möchte ich euch jetzt einfach einen Moment Zeit nehmen, wo ihr merkt, wo ihr so eingebunden seid, vielleicht in irgendwelchen Alltagsdingen, in Sorgen, in Mühen, in Hektik, dass ihr gerade einfach Buße tut. Dass ihr sagt, ja, ich habe es vergessen. Du bist eigentlich Herr. Und ich habe gedacht, ich muss es mal wieder stemmen. Das ist so natürlich, so normal. Aber dass ihr euch überlegt, wo habe ich mich wieder treiben lassen? Wo war ich nicht in der Liebe? Wo war ich nicht in dieser Ruhe? Wo habe ich Jesus nicht geglaubt, dass er derjenige ist, der mich führt, dass unter seinem Joch der Weg klar ist und er das Joch trägt und ich trage es nur mit? Lasst uns einen Moment nachdenken und innerlich einfach ja, Buße tun, umkehren, das zu Jesus bringen und sagen, boah, eigentlich will ich, dass du das machst. Jesus, du bist da und du wartest auf uns und du willst uns Kraft geben. Bei dir ist Frieden, bei dir ist Kraft, bei dir ist Vollmacht. Und wir sind so oft abgelenkt von unseren eigenen Sorgen, von dem, wo unser Leben so rumkreist. Vergib uns das. Hilf uns wieder neu, diese Priorität zu setzen, zu dir zu kommen. Dein Wort zu lesen, darüber nachzudenken, das zu verinnerlichen und danach zu leben. Du bist der Herr, du bist das Haupt dieser Gemeinde und du bist unser Herr. Du siehst jeden Einzelnen von uns und du hast gesagt, du bist bei uns jeden Tag. Und du wirst uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Amen.